Und der erste Schritt für mich ist immer, ich muss diesen Song, den ihr mir zuschickt, im Detail kennenlernen. Und zwar wirklich im Detail. Und was ich da tue, ist, ich transkribiere alles, was ich auf dieser Aufnahme höre. Die Arbeit besteht nicht darin, die Partitur mit Noten zu füllen, sondern die Arbeit besteht darin, sich bei jedem Takt für oder gegen eine Note in diesem Takt zu entscheiden. Und das dann anzuerkennen, dass jemand eine andere Vorstellung hat und dass diese Vorstellung, nur weil ich jetzt 2 Stunden Arbeit da reingesteckt habe, nicht weniger wert ist als meine Vorstellung, das muss man anerkennen. Und auch da wieder darauf zu vertrauen, dass ich auch mit dieser Vorstellung, die vielleicht anders ist als meine erste Idee, zweite Idee oder meine generelle Vorstellung, dass ich daraus Lösungen finden kann.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? In diesem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit anderen Musikerinnen und Musiker über eines ihrer persönlichsten Themen. Das Üben. Die neue Staffel starten wir heute mit Jochen Neufer. Jochen ist Pianist, Arrangeur und Dirigent, unter anderem bereits seit 11 Jahren beim Metropol Orchestra, einem der bekanntesten Pop-Orchester der Welt. Bei meinem Interviewbesuch ging ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung. Das Album von Bobby Schuh und dem Metropol Orchestra lief in den Anfangstagen meiner Jazz-Trompeter-Karriere hoch und runter. Als ich im Mai im Studio in Hilversum zu Besuch war, wurde dort gerade fleißig mit Cory Wong geprobt. Mit Jochen habe ich über seinen Schreibprozess, seine kreative Routine und natürlich über das, was man lernt, wenn man mit Persönlichkeiten wie Quincy Jones, Snarky Puppy oder Robbie Williams zusammenarbeitet. Und auch wenn ich selbst nur selten Musik schreibe und arrangiere, konnte ich viele Tipps über einen kreativen Alltag, Anregungen zum Umgang mit neuen Ideen und ganz am Ende wahrscheinlich auch den besten Übetipp jemals mitnehmen. Euch aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Üben heißt für mich die Beschäftigung mit mir selbst. Das ist in meinem Tätigkeitsfeld, glaube ich, die größte Hürde, größte Herausforderung, bevor man kreativ sein kann.
Also mit dir selbst dann als musikalische Person oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ganz, ganz universell, wirklich. Aha. Als man ist nur eine Person.
Ah ja, okay.
Und ich bin immer ich, so wie ich mich gerade fühle, mit der Tagesform, mit der Stimmung, das ist untrennbar verbunden mit meiner Arbeit, auch wenn es da Techniken gibt, sich zu fokussieren oder sich aus einer Stimmung rauszuholen in eine andere, sich anders zu fokussieren, weil ich hauptsächlich eben im Kopf arbeite. Bevor ich meine Sachen zu Papier bringe, beim Arrangieren und beim Komponieren, muss ich mich idealerweise gut fühlen. Das ist nicht immer der Fall, aber das ist die Herausforderung, ja.
Das finde ich mal einen spannenden Punkt. Da werden wir auf jeden Fall später noch ein bisschen tiefer bohren. Da bin ich sehr neugierig, wie man sich da in so einen Modus quasi versetzen kann dann.
Ja, gerne.
Auch wenn ich die Antwort auf die Frage mir wahrscheinlich denken kann nach dem heutigen Tag. Welche Musik läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
Momentan in Dauerschleife läuft tatsächlich Cory Wong.
Wer hätte es gedacht?
Das Projekt, wo wir uns gerade hier vor Ort auch treffen, wo wir gerade geprobt haben, 2 Tage lang. Aber nicht im Hintergrund, sondern tatsächlich beschäftige ich mich aktiv damit, um mich auf die Probe vorzubereiten, auf das Konzert vorzubereiten, die Abläufe im Kopf zu haben, um eine Klangvorstellung im Kopf zu haben, die ich umsetzen möchte. Und wenn ich höre, die Aufnahmen, ist es aktives Hören, also das läuft nicht so nebenher. Das ist sowieso schwierig für mich. So Hintergrundmusik, auch in der Bar, ein ordentliches Gespräch zu führen, während im Hintergrund Musik läuft, Das ist für viele Musiker, glaube ich, schwer. Für mich ist es sehr, sehr schwer.
Hörst du absolut, habe ich mich vorher gefragt. Also ist das auch, was dann wahrscheinlich
nee,
das
triggert? Nein, ich höre nicht absolut. Ich habe es mir antrainiert, also nicht bewusst, aber es gibt Tonarten, die ich erkenne. Es gibt Töne, die ich erkenne. Aber ich würde sagen, es ist antrainiert. Also es ist nichts. Ich habe kein absolutes Gehör.
Mhm. Ja, aber also verstehe ich, dass es ablenkend sein kann.
Ja, sehr, sehr. Und sich dann auf eine Konversation zu konzentrieren, boah, das fordert schon einiges an Konzentration.
Ja, und gibt's musikalisch auf deine musikalische Persönlichkeit, gerne auch als Arrangeur und Komponist, eine CD, Künstler, Künstlerin, die dich da sehr geprägt hat, wie so eine Art Vorbild vielleicht?
Das kann ich so konkret gar nicht beantworten, weil ich mich schon sehr früh für ganz unterschiedliche Stilistiken, Genres, wie man auch immer es nennen möchte, interessiert habe. Ich habe zwar, jetzt mal ganz weit zurückzugehen, mit klassischem Klavierunterricht begonnen, wie man das halt so macht, und habe dann aber sehr schnell gemerkt, oh, da gibt's so jemanden, der heißt Billy Joel, und der spielt ganz anders auf dem Klavier, als ich das eigentlich im klassischen Klavierunterricht lerne. Ein Freund hat mir dann Oscar Peterson, das ist vielleicht tatsächlich, also gerade so, als ich dann den Sprung Richtung Jazz gemacht habe und das entdeckt habe, war Oscar Peterson ist nach wie vor eigentlich so ein Held. Der Schulfreund damals hat mir zwei Alben gezeigt, die sind auch nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingsalben, We Get Requests und Night Train.
Ah, ja, okay.
Das Oscar Peterson Trio. Aber das eher so als Start meiner Reise vom klassischen Klavier weg Richtung Jazz und dann auch Pop. Das Schöne ist ja, dass es so wahnsinnig viel tolle Musik gibt, ungeachtet der Genres. Und ich war da auch nie scheu und hab ständig das gehört und das versucht auch nachzuspielen oder zu spielen, was mich angesprungen hat und was mich dann interessiert hat. Und das war schon sehr früh sehr, sehr breit gefächert. Und deshalb ist es schwierig, da wirklich dann das eine Musikstück, das den einen Künstler zu nennen. Wobei, ja doch, ich lege mich fest auf Oscar Peterson.
Aber das ist spannend, dass du genau den rauspickst, weil ich finde, der ist ja auch sehr breit in seinem Schaffen. Ich habe einen Tune im Kopf, wenn ich an Oscar Peterson denke. Kennst du At the Nigerian Market?
Ja.
Also ein wunderschönes Lied, aber finde ich so gar nicht so typisch, aber irgendwie dann, also es finde ich, spiegelt super schön diese Vielfalt einfach wieder musikalisch von Oscar Peterson.
Oscar Peterson war ein unglaublich vielseitiger Pianist und Musiker. Mhm. Das also allein schon sein musikalisches Verständnis für ganz viele verschiedene Stilrichtungen bis hin zur Klassik. Dann noch die Improvisationsfähigkeit, unglaublich. Und dann gerade auch, was die Stilistik angeht, weil auch gerade im Jazz ist es grundsätzlich so, dass wir Interpreten häufig mit einer spezifischen Stilistik in Verbindung bringen. Natürlich auch Oscar Peterson, aber dann gibt es zum Beispiel ein Fernsehinterview, ich weiß nicht mehr, das war eine amerikanische Fernsehsendung, findet man auf YouTube, wie so vieles heute natürlich, wo der Moderator ihn bittet, zu spielen wie zum Beispiel Art Tatum oder zu spielen wie
The Two-Fingered Percussiveness of Nat Cole. Oh. Could you show the Two-Fingered Percussiveness?
Yeah, Nat would do this sort of thing.
The TPC.
Im Video demonstriert Oscar Peterson noch weitere Spielweisen. Natürlich auch die vom angesprochenen Art Tatum. Das Interview entstand in der Talkshow von Dick Cavett. Den Link zum YouTube-Video findest du in den Shownotes.
Unfassbar, wie genau er diese Sprache trifft. Natürlich auch mit dieser Technik, die über allem steht. Also es gab, glaube ich, nichts, was Oscar Peterson nicht spielen konnte. Mit diesem ganz speziellen Gespür, das er hatte für das Instrument und also ein unglaublicher Virtuose.
Mhm. Ja, finde ich einen spannende Auswahl auf jeden Fall. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei.
Ja?
Du hast einen Joker. Bei einer Frage darfst du dir die Antwort verweigern. Bei allen anderen bin ich gespannt.
Wird schwierig für mich.
Ich weiß. Ich habe heute Morgen eine neue hinzugefügt. Es sind, glaube ich, jetzt 11 geworden.
Okay.
Weil du heute Morgen in der Probe was Schönes gesagt hast. Gestern war Fußball. Also ja. Wir nehmen quasi heute am Tag nach dem ersten deutschen Gruppenspiel auf. Die Folge kommt nach der WM raus. Also gibt keine aktuellen Bezüge mehr.
Okay.
Wir wissen nur, was das erste Gruppenspiel war, wie es ausgegangen ist. Aber Oranje oder Nationalmannschaft?
Nationalmannschaft.
Das ist witzig. Ich habe heute Morgen mich angefangen mit dem 2:2 der holländischen Nationalmannschaft gegen Japan. Da habe ich mich gefragt, wie dein Tipp ist, wer Weltmeister wird.
Fußball ist nicht der Sport, den ich verfolge, außer vielleicht bei EM und WM. Ich tippe jetzt einfach mal auf Brasilien.
Okay. Schauen wir mal, wer es wird. Vielleicht wird das ja hier so ein kleines Orakel.
Genau.
Melodie oder Harmonie?
Ist das schon der erste Joker? Ich würde sagen Melodie, aus der sich dann die Harmonie ergibt. Also vielleicht muss ich da kurz ausholen, wenn ich darf. Melodie hat eine Richtung. Und aus der Melodie, aus verschiedenen Melodien, Counterlines, ergibt sich dann die Harmonie. Harmonien zu denken, ist mir häufig zu statisch.
Mhm.
Und wenn eine Melodie gut geschrieben ist, eine Richtung hat, in sich Sinn ergibt, ist deutlich mehr möglich, auch im harmonischen Sinne, als wenn man von den vertikalen Akkorden, von den vertikalen Harmonien ausgeht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn ich einen Punkt A habe, an dem die Harmonie klar ist, und einen Punkt B habe, an dem die Harmonie auch klar ist, kann dazwischen, wenn die verschiedenen Melodien und Counterlines ihre bestimmte konsequente Richtung verfolgen, kann zwischendrin, wenn man sich das vertikal anguckt, zwischen Punkt A und B, ein wahnsinniges Kuddelmuddel entstehen, das so auf dem Papier, wenn man dann Halt macht und sich eine vertikale Geschichte anguckt, keinen Sinn ergibt harmonisch. Vielleicht gibt es diesen Akkord nicht oder es gibt Dissonanzen. Deshalb, und wenn man die Linien aber konsequent weiterzieht zwischen Punkt A und B und es kommt dann an, dann ist zwischendrin viel mehr Reichtum möglich, als das auf den ersten Blick eigentlich scheint. War es vielleicht ein bisschen kompliziert, ein bisschen ausgeholt, aber deshalb Melodie, weil Melodie hat Richtung und idealerweise ergibt sich die Harmonie aus der Melodie.
Das finde ich schön. Komponieren oder arrangieren?
Der nächste potenzielle Joker.
Es geht noch so weiter. Ich würde dir den Joker vielleicht noch aufheben.
Okay, wenn du mir das so sagst, dann arrangieren.
Weglassen oder hinzufügen?
Weglassen.
Kontrolle oder Intuition?
Intuition.
Orchester oder Big Band?
Orchester.
Gibt es ein Lieblingsinstrument, für was du am liebsten schreibst?
Ich würde sagen Streicher.
Weil, besonderer Grund, oder?
Streicher sind meiner Meinung nach eines der vielseitigsten Gruppen im Orchester, was den Klang angeht, was die Rhythmik angeht, was die Möglichkeiten angeht, wie man den Streicherapparat verwendet, auch in einem Arrangement, wie man den einsetzt, ob flächig oder rhythmisch. Und die Möglichkeiten der Klangfarben sind enorm.
Hat man heute Morgen auch auf jeden Fall in der Probe gehört. Also da habe ich gleich noch eine schöne Frage dazu auf jeden Fall. Partitur lesen oder Konzerte besuchen?
Konzerte besuchen.
Ist das ein Ort, vielleicht von vielen sogar, wo du dann auch Inspiration für mögliche Arrangement-Ideen, Kompositionsideen sammelst? Oder ist das, nimmst du gar nicht so viel von anderen Werken mit, wie man vielleicht so vermuten würde?
Doch, das tue ich auf jeden Fall. Die Wahrnehmung ist einfach eine andere. Im Konzert schätze ich sehr das Erlebnis.
Mhm.
Das Dortsein, die Atmosphäre, das Live-Erlebnis. Und wenn ich ein Konzert besuche, dann sauge ich eher das große Ganze auf und achte nicht so sehr auf die Details.
Ja.
Was mir häufig passiert oder was ich häufig tue beim Partiturlesen, beim Musikbewusst hören, ja, das ist der große Unterschied. Und das genieße ich aber auch sehr am Live-Erlebnis, wenn ich selber Konzertbesucher bin. Da kann ich mich eher so ein bisschen fallen lassen und habe mehr Distanz dazu, als wenn ich zu Hause mehr Musik auflege und da was höre.
Also wirklich ein Konzertbesuch im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, richtig, genau. Ja.
Kein Arbeitsbesuch.
Richtig, ja.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Es hat sich ein bisschen geändert, aber ich gehe trotzdem mit der Nachteule.
Und die letzte Frage, kommst du doch ohne Joker durch sogar. Perfektion oder Persönlichkeit?
Persönlichkeit.
Du hast ja vorher schon gesagt, wir sind hier noch in Proben zum Programm mit Corey Wong. Und ich fand sehr interessant zu beobachten, wie du heute Morgen das Orchester geleitet hast, geführt hast. Und fand also die Art, wie du mit dem Orchester sprichst, sehr präzise und sehr gezielt und auch gar nicht so viel auf jeden Fall, also sehr reduziert irgendwie, fand ich. Hab mich gefragt, wie du so Effizienz in so einer Probearbeit übst.
Also da habe ich sicherlich eine Entwicklung durchgemacht. Ich denke, ich habe gelernt, über die Zeit mich so ein bisschen vorzuarbeiten und mir zu überlegen, welches sind die Schritte, die das Orchester nacheinander braucht oder die das Musikstück braucht, an dem wir arbeiten, um Schritt für Schritt an die Klangvorstellung zu kommen, die ich im Kopf habe. Und ja, da arbeitet man sich vor vom Groben und wird immer feiner. Mhm. Zunächst einmal müssen Strukturen klar sein, die Form muss klar sein, die Stilistik muss klar sein, damit das rhythmisch überhaupt richtig angegangen wird. Dann klar, natürlich gibt es auch immer Details, die mir auffallen. Und ich habe auch gelernt, dass, klar, natürlich bereite ich mich vor, ich weiß, was ich erwarte und wie ich das haben möchte. Also ich habe gerade von der Klangvorstellung gesprochen. Die muss ich vorher im Kopf haben. Und dann versuche ich wirklich Stück für Stück das Orchester an diese Klangvorstellung heranzufügen. Aber da gibt es keinen pauschalen Fahrplan, sondern das verlangt auch im Moment zu hören, zu reflektieren, versuchen zu verstehen, wo hakt es denn gerade? Ist es ein rhythmisches Problem? Ist es ein Verständnisproblem zwischen den einzelnen Gruppen im Orchester? Wissen die Streicher vielleicht nicht, dass sie gerade aufs Blech hören sollen, weil das Blech jetzt gerade eine Figur hat und die Streicher klinken sich auf das Blech ein? Oder hier beim Metropolorchester ist auch immer die Frage, hören sich denn alle gut, weil im Prinzip alle mit Kopfhörer spielen und sich alle ihren eigenen Mix einstellen können. Das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren. Und da gilt es, das ist auch eine Erfahrungssache, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um dahinter zu kommen, was hilft denn dem Orchester in dem Moment? Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und wichtig dabei ist, glaube ich, auch, Vorbereitung ist wichtig, extrem wichtig, aber ich kann mich noch an meine Studienzeit erinnern, wo man minutiös quasi sich Pläne gemacht hat, ich möchte an diesem Stück zuerst das und dann das und dann das und dann das proben. Ist uns allen so gegangen. Da haben wir richtige Listen gemacht und haben das dann abgearbeitet. Es ist einerseits extrem wichtig, sich vorzubereiten. Andererseits ist es dann aber in der Probe noch viel wichtiger, die Ohren aufzusperren und dann wirklich versuchen zu hören, was in diesem Moment tatsächlich passiert. Vielleicht ist eine Stelle, von der ich gedacht habe, das ist vielleicht ein Problem oder das wird zum Problem, ist überhaupt gar kein Problem. Dafür sind andere Sachen plötzlich schwierig und bedarfen einer Ansage oder Klärung. Also da vorbereitet sein einerseits, andererseits wirklich mit offenen Ohren an die Sache rangehen und im Moment versuchen herauszufinden, was tatsächlich passiert.
Ich fand es heute Morgen schön, ich glaube, das erste Stück, was ihr gespielt habt, war Starship Syncopation.
Genau.
Und ihr habt relativ viel über Phrasierung in den Streichern gesprochen, wie der Bogen Abstrich und Aufstrich sein soll. Also das fand ich ein gutes Beispiel, wahrscheinlich, was in die Richtung geht. Du hast, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung zu Hause gehabt, wie du diese Phrasierung haben möchtest. Und da geht es wahrscheinlich viel darum, das zu übertragen auf die Streicher, oder?
Ja, einerseits. Andererseits ist es grundsätzlich noch ein Unterschied, ob ich mein eigenes Arrangement oder meine eigene Komposition probe oder die Komposition, / das Arrangement eines Kollegen. Der Kollege hat sich ja auch schon was dabei gedacht. Und ich versuche immer zu verstehen, warum der oder diejenige das so aufgeschrieben hat, wie er es aufgeschrieben hat. Und Ziel ist es tatsächlich auch, gerade auch in diesem Orchester, die wahnsinnig viele verschiedene Stilistiken spielen, das immer wieder quasi auf einen Punkt zu kriegen und stilistisch einfach richtig zu spielen oder meinem Dafürhalten richtig zu spielen. Und es ist dann manchmal auch Geschmackssache. Es gibt 1 Million verschiedene Lösungen und ich versuche der Musik dienlich die Lösung zu finden, von der ich glaube, dass es am besten zu dieser Musik passt. Und ich erinnere mich an die Stelle, die du ansprichst. Das war mir in dem Fall, das sind so diese typischen Disco-Streicher, die man seit den 70ern kennt und dann auch bei Jamiroquai wieder gehört hat.
Gesagt, den Jamiroquai-Moment.
Genau, den Jamiroquai-Moment. Und manchmal braucht es zum Beispiel auch nur so eine Ansage und sofort verändert sich die komplette Phrasierung, weil jeder irgendwie das im Kopf hat, wie das klingt. Und das war mir an der Stelle einfach nicht rhythmisch genug. Und meistens, also Bogen überlasse ich eigentlich meistens dem Konzertmeister und den Stimmführern. Ganz selten habe ich wirklich eine spezifische Vorstellung und versuche, die dann auch umzusetzen. Aber in der Regel gebe ich eine Klangvorstellung, was ich möchte oder was ich geändert haben möchte und überlasse es dann wieder dem Konzertmeister beziehungsweise den Stimmführern.
Das eine ist ja quasi deine Vorbereitung für die Probe und dann das Umsetzen quasi, also diese Vorstellung haben und trotzdem offen sein für das, was aktuell passiert. Und das andere ist ja quasi dann so das danach, nach der Probe. Was nimmst du aus so einer Probe jetzt mit? Also gibt es noch jetzt für dich offene To-Dos, Sachen, wo du sagst, okay, das da muss ich jetzt nochmal mir vielleicht nochmal angucken oder das muss ich für mich nochmal mitnehmen, weil ich da was, also wie so eine Art Nachbereitung von dem, was du jetzt aus so einer Probe mitnimmst für dich?
Das gibt's eigentlich immer. Also ich werde mir sicherlich vor dem Soundcheck morgen nochmal die ein oder anderen Übergänge angucken, weil das so die Punkte sind, wo mich das Orchester am meisten braucht. Ich versuche, das Orchester über weite Strecken dann auch in Ruhe zu lassen, um die einfach auch nicht zu stören. Das ist, finde ich, ist mir immer ein großes Anliegen. Ich will das Orchester auch nicht stören und muss dann zur Stelle sein, wenn sie mich brauchen. Und dann gibt es immer so Schlüsselmomente, Tempoänderungen, Übergänge. Da muss ich präsent sein, da muss ich da sein und darf die nicht im Stich lassen. Und das werde ich mir sicherlich nochmal angucken. Gibt so ein paar Kleinigkeiten, ein paar schwierige Stellen, die ich sicherlich morgen im Soundcheck auch nochmal anspielen werde. Also da mache ich mir auf jeden Fall einen Plan und habe so einen kleinen Fokus, welche Stellen, welche Stücke ich anspielen möchte. Weil ich gemerkt habe, in den letzten 2 Tagen, da brauchen wir immer so 30 Takte, bis wir wirklich die Phrasierung, den Stil gefunden haben, bis das Orchester auf der Rhythmusgruppe drauf sitzt, einfach um dem Orchester nochmal die Erfahrung zu geben. Okay, darauf müssen wir achten. Aber in allererster Linie, und das funktioniert mit diesem Orchester auch super und das liebe ich auch sehr, wir sind nicht überprobt. Also wir haben ja tatsächlich auch nur 2 Tage Probenzeit. Wir proben 2-mal von 10 bis 14:30 Uhr und das war's. Und das Orchester funktioniert am besten, wenn die dann morgen auf der Stuhlkante sitzen und wenn zwar alles geklärt ist, aber auch noch nicht alles in der Probe so gespielt wird, wie es dann später im Konzert sein wird. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass die das können. Ich weiß auch, dass jetzt diese Proben, wir haben vielleicht 80% von dem Klangvolumen gehört, was dann tatsächlich morgen im Konzert zu hören sein wird. Das ist dann nochmal eine andere Atmosphäre. Die rote Lampe geht an und dann Vollgas. Das machen nicht alle Orchester so. Die wollen das fertige Ergebnis quasi schon in der Probe haben. Das Orchester hier ist anders. Das hat ein bisschen was mit Probenökonomie vielleicht auch zu tun. Gerade das Blech hier bei dem Programm ist auch schon sehr gefordert. Die müssen natürlich irgendwie gucken, dass sie auf ihre Lippen aufpassen. Aber nach wie vor, ich kenne das Orchester jetzt 11 Jahre Und nach wie vor für mich ein beeindruckender Moment ist wirklich das erste Stück im Konzert. Weil obwohl wir es geprobt haben, geht der Sound nochmal auf und jeder ist fokussiert und das ist beeindruckend bei diesem Orchester ganz, ganz besonders, was an Energie und Sound rüberkommt, was man jetzt so in der Probe noch gar nicht gehört hat.
Und das vorher auch schon angesprochen, dass also ein Teil der Probearbeit sich ja unterscheidet darin, ob das Arrangement oder die Komposition von dir ist oder von einem Kollegen, Kollegin. Und ich fand es sehr, also irgendwie einen schönen Zufall, dass du Oscar Peterson vorher als ein Idol auserkoren hast. Ich habe natürlich in der Vorbereitung mir ein paar Sachen angehört von dir.
Ja.
Unter anderem auch ein Album, Augmented Reality mit Tobi Becker Big Band. Und witzigerweise so ein paar Stellen so pinpointen können, wo ich dachte, so, ah witzig, das klingt gerade wie Bob Minzer.
Ah witzig, okay.
Also bei All In gibt es so einen Teil,
ja,
wo ich dachte, so, ah krass, das ist irgendwie so wie so ein typischer Bob Minzer Interlude, wo die Bläser ein quasi so
Yellow Jackets,
kontrapunktisch so gegeneinander arbeiten. Und heute bei der Probe, als ihr diese Prelude to Meditation gespielt habt, habe ich sofort an Sweeney Todd müssen denken und Stephen Sondheim.
Oh wow,
weiß nicht, ob das irgendwie was geklingelt hat bei dir. Oder ob das quasi eine Klangfarbe ist, die du so mal bewusst in der Partitur gelesen hast und dass du die quasi so drin hast. Ich weiß nicht genau, ich höre nicht absolut, also ich habe keine Ahnung von den Chords, die ihr gespielt habt, aber am Gegenende, als diese ersten Violinen dieses G überhalten, dachte ich so, krass, das ist so eine Sweeney Todd-Farbe gewesen.
Oh wow, okay.
Vielleicht auch nur Einbildung von mir und das ist völlig falsch. Aber ich fand es sehr beeindruckend, wie vielseitig dein Schreibstil ist. Also nicht nur jetzt heute. Das Erste, was ich von dir bewusst gehört habe, war dieses Between Two Worlds von Snarky Puppy, was ihr aufgenommen habt.
Ja.
Und also ich war beeindruckt, wie farbenreich dieses Arrangement war und wie weit das Orchester auch natürlich da geklungen hat, logischerweise. Aber wie du es geschafft hast, diese unterschiedlichen Farben und Facetten da reinzubringen und wie vielseitig dein Stil auch interessanterweise ist.
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also das ist jetzt spannend, weil da geht es jetzt eigentlich schon um die Frage, was habe ich komponiert, was habe ich arrangiert. Bei Between Two Worlds, da geht natürlich der ganze Credit der Komposition an Michael Leake. Und ich muss auch dazu sagen, dass bei Between Two Worlds beziehungsweise bei dem ganzen Snarky Puppy Projekt Michael eine unglaubliche Vorarbeit liefert. Er schickt uns dann immer so ein Logic-File, aber hat ganz spezifische Vorstellungen, wie er das umsetzen möchte. Klar, viel der Orchestrierung ist dann von mir, da vertraut er uns auch komplett. Aber Between Two Worlds zum Beispiel, weil du das angesprochen hast und auch mich vorher gefragt hast, ob arrangieren oder komponieren. Aha. Da bin ich beim Arrangieren, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass ich da am besten aufgehoben bin. Ich nehme eine Komposition, die mir anvertraut wird, und dann kann ich gestalten mit Klangfarben. Das war schon immer eine Vorstellung von mir, auch am Klavier, als ich noch viel Klavier gespielt habe, das mit Klangfarben auszumalen. Ich hatte immer Klangfarben im Kopf und das ist das, was ich am Arrangieren so sehr mag und wo ich mich wirklich absolut zu Hause fühle, mit diesen Klangfarben zu orchestrieren und zu gestalten. Jetzt widerspricht das nicht unbedingt dem Komponieren, das ist einfach nur ein anderer Arbeitsschritt. Wenn ich komponiere, manchmal mache ich das erst am Klavier, häufig natürlich, weil ich mich da einfach auch zu Hause fühle auf diesem Instrument. Aber das strukturelle Kreieren einer Komposition ist häufig bei mir losgelöst von den Klangfarben. Ist ein anderer Prozess. Manchmal habe ich auch schon Klangfarben im Kopf, bevor die Komposition eigentlich steht. Aber ja, wie schon gesagt, da fühle ich mich am ehesten zu Hause und ich fühle mich da so, als ob ich da eher was dazu zu sagen habe, als jetzt irgendwie von Grund auf eine eigene Komposition zu schreiben.
Geht das in die Richtung, was du vorher bei der ersten Frage gemeint hast, das Üben für dich ist mit, also dich als Person kennenzulernen, ist das quasi diese auch diesen Farbreichtum, diese ganz verschiedenen Klangfarben zu wissen. Und du hast vorher auch von Gefühlen gesprochen. Also wenn man es dann überspitzt formulieren würde, also musst du dich quasi für bestimmte Kompositionen, Arrangements auch in eine bestimmte Stimmung vorher versetzen, um die machen zu können dann?
Das nicht unbedingt. Aber was mir gerade dazu noch einfällt, ist, also ich bin von Haus aus Pianist, habe immer sehr viel und sehr gerne gespielt und habe das dann aber bewusst zurückgeschraubt, als das mit dem Dirigieren und mit dem Arrangieren und Komponieren so viel wurde, dass ich gemerkt habe, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Das reicht nicht mehr aus und ich kann vor allem am Klavier die Stunden nicht mehr investieren, die ich eigentlich investieren müsste, um mein Level zu halten. Und ich habe, wenn ich das jetzt vergleiche, auch wenn heute das Repertoire, egal ob in der Klassik oder im Jazz, ist so reichhaltig geworden, dass sich jeder quasi auf eine Stilistik fokussieren und beschränken muss, weil es einfach so viel gibt. Man kann nicht alles auf dem höchsten Niveau machen. Beim Schreiben allerdings, und das ist jetzt zurück auf deine Frage, beim Schreiben habe ich das Gefühl, dass ich tatsächlich diese Vielfalt viel eher ausleben kann, als das am Klavier für mich als Pianist möglich gewesen wäre. Also ja, vielleicht wenn man von Oscar Peterson spricht oder weiß nicht, heutzutage Brad Meldau oder so fällt mir ein, der stilistisch auch unfassbar vielseitig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich beim Schreiben tatsächlich diese Vielseitigkeit am ehesten ausleben kann. Und auch das wieder zurück zu meinen Wurzeln, wo ich schon sehr früh gemerkt habe, dass mich ganz viele verschiedene Stilistiken und Genres interessieren. Ja, da bin ich beim Schreiben am richtigen Ort.
Und wie ist das dann gemeint, wenn du dann sagst, das Üben für dich, das Kennenlernen ist, also wenn man in diesen, ich nenne es mal Schreibprozess ganz allgemein jetzt, der wurscht, ob komponieren oder arrangieren dann in dem Fall, also was ist dann quasi, wenn du es mal so mitnehmen möchtest, dieser Prozess davor, von dem du vorher gesprochen hast?
Also zunächst mal habe ich festgestellt, dass ich morgens, also das muss eigentlich so das Erste in meinem Arbeitsalltag sein, das muss kreativ sein. So Büro, Rechnungen schreiben, E-Mails schreiben, das kommt später am Tag. Aber für diese Tätigkeit muss ich frisch sein. Aber davor noch tatsächlich fängt es quasi an, dass ich mich idealerweise um mich selber kümmern muss. Also das fängt ganz banal damit an, ich muss erstmal irgendwie einen guten Kaffee trinken, ein Glas Wasser. Ist mein Körper irgendwie hungrig oder habe ich irgendwie ein gutes Frühstück genossen? Also wirklich so Grundbedürfnisse erfüllen, dass das alles befriedigt ist und dass man sich da wohlfühlt. Damit fängt es eigentlich schon an. Und dann gehe ich ins Studio und komme da an, habe da irgendwie meine Handgriffe, Anschalten des Computers, ganz banale Dinge. Und dann versuche ich, je nachdem, wie es mir geht, manchmal fange ich einfach an zu schreiben. Das funktioniert mittlerweile auch, ist auch Erfahrungssache und auch Übungssache über die Jahre. Und wenn ich da das Gefühl habe, mein Kopf ist da und da, der ist noch nicht so richtig angekommen, dann bin ich mittlerweile eigentlich dazu übergegangen, das ganz simpel zu halten und einfach mich nur auf meine Atmung zu konzentrieren und ein paar Atemübungen zu machen. Aber auch da sehr reduziert und sehr einfach. Es gibt verschiedene Begriffe, manche sagen irgendwie Box Breathing dazu und weiß nicht, dieses Einatmen, Atem anhalten, Ausatmen, wieder anhalten. Das mit dem Anhalten mache ich meistens nicht so gerne, weil es fühlt sich für mich so ein bisschen statisch oder künstlich an. Aber wirklich das Fokussieren auf den Atem, auf den eigenen Körper, um an dem Ort anzukommen, wo ich dann bin, wo ich schreiben möchte und mich so nach und nach zu fokussieren. Und das geht mittlerweile recht automatisch und recht schnell eigentlich. Ich habe eine Zeit lang auch verschiedene Techniken ausprobiert, Tai Chi, Qigong, verschiedene Geschichten, aber ich habe für mich rausgefunden, je simpler desto besser. Ich muss dann keine Kata gemacht haben oder keine Qigong oder Tai Chi Übung gemacht haben, sondern je simpler, desto besser für mich. Und dann schaffe ich es mittlerweile eigentlich sehr, sehr regelmäßig gleich in so einen Fokus zu kommen und in so einen Flow zu kommen, wo ich dann kreativ sein kann. Das Allerwichtigste ist allerdings wirklich, dass es ein geschützter Raum ist. Und mit geschützter Raum meine ich vor allem abgeschirmt vor Ablenkung jeglicher Art. Ob das die Türklingel ist, ob das Leute sind, die vielleicht unverhofft dann ins Studio reinkommen können oder so. Und vor allem heutzutage das Handy. Und ich bin mittlerweile sogar so weit, schon lange so weit, dass das Handy in einem anderen Raum ist.
Das ist stark.
Manchmal sogar in einem anderen Raum, nicht nur im Flugmodus, sondern im anderen Raum ausgeschaltet, dass das wirklich überhaupt gar kein Thema mehr ist. Weil der Kreativitätskiller Nummer eins ist Ablenkung. Mhm. Und da ist das Handy ganz weit oben auf der Liste.
Ja, aber das finde ich schön. Das hat ja nicht nur was mit sich gut kennen zu tun, das, was du gerade beschreibst, sondern vor allen Dingen ja auch mit so einer Art, ich nenne es mal geduldig sein. Ich habe noch kein richtig besseres Wort dafür, dass du quasi nichts forcierst auf eine Art und sagst, okay, ich bin jetzt hier im Studio, es muss jetzt hier kreativ zugehen, weil ich bin im Studio, sondern dass du sagst, ich habe für mich Sachen herausgefunden und bist so auf eine Art und Weise sehr achtsam mit dir und weißt, dass man das nicht forciert auf eine Art, sondern dass der Weg eigentlich einen Schritt zurückgehen zuerst ist, um dann vielleicht wieder von neuem anfangen zu können. Und, oder? Ist das richtig so wahrgenommen?
Absolut. Also der Begriff, der mir da zusammenfassend einfällt, ist Selbstfürsorge vielleicht.
Ja, vielleicht.
Wie gesagt, dass man wirklich guckt, dass man nicht durstig ist, dass man hydriert ist, dass man erstmal satt ist und auch was Gutes gefrühstückt hat oder so. Das ist, glaube ich, Selbstfürsorge.
Und dann ganz konkret auf den Arbeitsprozess, gibt es so eine bestimmte Reihenfolge, wie du an so ein Arrangement, Komposition herangehst? Also gibt es Stimmen, mit denen du immer anfängst beispielsweise, oder gibt es eine, wie so eine Art Routine in dem Fall, die du für dich so gedanklich einmal vorsortierst, oder variiert das zu sehr?
Es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, an was ich genau arbeite. Ich versuche da auch keinen festen Plan zu haben. Der allererste Schritt, also wenn wir jetzt vom Arrangieren sprechen, was ja die meiste Zeit, glaube ich, einnimmt. In der Regel kriege ich, also wie jetzt zum Beispiel hier bei diesem Programm mit Corey Wong, Corey schickt uns dann eine Aufnahme, die er mit seiner Band gemacht hat. Und das ist Grundlage dann für das Arrangement, das ich schreibe fürs Orchester. Und der erste Schritt für mich ist immer, ich muss diesen Song, den er mir zuschickt, im Detail kennenlernen. Mhm. Und zwar wirklich im Detail. Und was ich da tue, ist, ich transkribiere alles, was ich auf dieser Aufnahme höre. Den Gitarrenpart, den Keyboardpart, den Basspart, den Schlagzeugpart. Und muss wirklich das Gefühl haben, ich kenne dieses Stück Musik in- und auswendig. Weil nur dann kann ich daraus eine Orchestrierung bilden, die nicht nur obendrauf gesetzt ist oder nicht nur nebenher läuft. Das ist nämlich die große Gefahr, dass man einfach was hinzufügt, was dann mit der eigentlichen Komposition nichts zu tun hat. Und das will ich natürlich vermeiden. Ja. Nur dann kann ich daraus eine Orchestrierung erarbeiten, die so eng wie möglich mit der Kernaussage dieser Komposition verknüpft ist. Also ich muss das wirklich im Detail begreifen und nachvollziehen können, was hat der Komponist, was hat die Komponistin damit gemeint, was spielen die genau, und daraus dann weiterarbeiten. Das ist eigentlich immer der erste Schritt.
Und es ist immer transkribieren, also auch wenn es zum Beispiel Charts geben würde, würdest du ihn nicht benutzen, sondern es ist immer so dieses aktive auch mit seinen eigenen Ohren das nochmal versuchen wahrzunehmen und anders ja auch irgendwie aufsaugen, als wenn man das nur liest.
Ja, absolut. Also es gibt relativ selten schon Charts oder Leadsheets gibt es manchmal, aber wirklich transkribierte Sachen gibt es in der Regel sehr, sehr selten. bei uns im Team unter Arrangeuren gibt es auch den Spruch, traue keiner Transkription außer deiner eigenen. Es ist ein anderes Lernen, wenn man das selber tut. Es gibt auch Kollegen, die das tatsächlich auslagern und nicht selber transkribieren, sondern einen Assistenten anheuern, der das dann macht. Da spart man sich wahnsinnig viel Zeit. Ja, einerseits, andererseits muss ich die Zeit trotzdem aufwenden, um den Track, um das Stück Musik dann selber kennenzulernen. Mhm. Und das mache ich für mich selbst am effektivsten und am detailreichsten, wenn ich das selber transkribiere, ja. Mhm.
Wir hatten am Mittag witzigerweise von Frank Sicura kurz gesprochen, den du ja auch kennst. Und der uns mal eine schöne Geschichte erzählt. Ich habe leider den Namen nicht mehr parat, um wen es da ging, aber auch ein Arrangeur. Ich meine auch aus Holland, wo er mal zu Gast war. Und der dann auch so meinte, naja, okay, ihr müsst eigentlich bis morgen ein Arrangement fertig bekommen. Also nehmen wir mal, er hat es schon transkribiert gehabt und er wusste irgendwann, was es geht. Aber er ist dann auf jeden Fall in sein Wohnzimmer gegangen und hat so Platten aus dem Schrank gezogen und sich überlegt, ah, okay, das Intro könnte so ähnlich sein wie das. Da habe ich so die Klangvorstellung im Kopf. Ah, für den Rhythmuspart könnte man das machen, hat da bitte rausgezogen und ist dann durch den ganzen Plattenschrank so raus und hat sich quasi wie so wirklich physisch quasi sein inneres Hören quasi immer so aufgebaut, was er quasi für eine Klangvorstellung darüber entwickeln möchte. Wie ist das bei dir, wenn du dann an die Farben gehst, von denen wir vorher gesprochen haben? Wie findest du dann die Farben, die dazu passen nach dem Raushören von so einem Stück?
Das ist, glaube ich, wo die Intuition anfängt, beziehungsweise meistens erscheinen dann so die Klangvorstellungen, die erscheint dann in meinem Kopf und dann ist die da und dann versuche ich, die umzusetzen. Klar, ich habe die alle nicht erfunden, die gab es schon vorher. Vieles ist aus Routine entstanden. Also ich weiß, wenn ein Streichersatz so oder so klingen soll, habe ich schon das Handwerkszeug dazu. Aber tatsächlich ist es auch so, vielleicht mittlerweile seltener als früher, dass ich aus irgendeinem Stück Musik eine Klangvorstellung habe und da dann auch zurückgehe in meine Bibliothek und dann Partituren wälze. Und das kann alles sein, von Wagner über Debussy, Ravel oder tatsächlich von den Arrangeuren, die vor meiner Generation kamen. Paul Buckmaster, Claire Fischer, ganz viele verschiedene Inspirationsquellen, wo ich dann spezifisch irgendwie danach suche und dann nochmal versuche zu verstehen, okay, wie haben die das gebaut? Wie kommt die Klangfarbe zustande? Das passiert schon. Ich habe nur meistens das Problem, dass ich irgendwas im Kopf habe und denke, ah, wo habe ich das jetzt nochmal gehört? Und dann wälze ich ewig lang in meinen Partituren und irgendwann finde ich es vielleicht manchmal aber doch nicht.
Vielleicht brauchst du auch so einen Plattenschrank, dass du so ausziehen kannst.
Ja, genau. So, ja, das ist ja wieder so im Kommen. Vinyl ist ja, gehört ja eigentlich wieder zu jedem guten Haushalt dazu.
Ja, war spannend. Also das ist schon vergleichbar auf jeden Fall, der Weg, dass man so eine eigene Bibliothek sich über die Jahre aufbaut an Sachen, die man gut findet und die man auch vielleicht als Technik so für sich weiterentwickelt, sage ich mal. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Es ist vielleicht wie so eine Art Baukastensystem auch tatsächlich manchmal. Aber klar, so ein Werkzeugkasten, so ein Repertoire, das man sich über die Jahre ansammelt und hoffentlich immer größer und reichhaltiger und vielseitiger wird. Und je vielseitiger dieses Repertoire auch dann aussieht, desto seltener passiert es mir, dass ich mich mal völlig vergreife. Das passiert tatsächlich. Also das gehört auch zum Lernprozess mit dazu, wenn man ein Arrangement schreibt und das dann von der Big Band, vom Orchester hört, dass man dann irgendwie denkt, so, ah, nee, habe ich mir anders vorgestellt. Das ist auch unsere Art des Übens, dass man sich direkt Rückmeldung holt, indem man vor Ort ist bei der Probe und sich dann auch wirklich anhört, okay, ist das der Effekt, den ich mir vorgestellt habe? Ist das so wirkungsvoll? Lohnt es sich für einen Takt, der in anderthalb Sekunden vorbei ist, zwei Tage aufzuwenden, um genau diese Klangfarbe hinzukriegen?
Oder gibt es vielleicht auch einen anderen Weg? Aber das ist das Üben, das wir quasi praktizieren müssen. Die Rückmeldung, die wir kriegen vom Orchester, von den Spielern direkt und das dann wiederum mitzunehmen für das nächste Arrangement, für die nächste Komposition, die man schreibt.
Mhm. Aber das ist ein spannender Punkt, finde ich, den du da gerade ansprichst. Gab es schon mal den Fall, dass du ein Arrangement in der Probe mitgebracht hast, das zum ersten Mal live gehört hast und nachgedacht hast, okay, das da war gar nicht die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe und muss es quasi wieder von null wieder anfangen auch?
Das gab es sicherlich. wahrscheinlich habe ich es verdrängt und es ist sehr, sehr lange her zum Glück. Aber ja, also die Momente gibt es, wenn man dann quasi merkt, das ging irgendwie jetzt nicht in die Richtung, wie ich es gedacht habe. Aber das gehört auch, wie gesagt, zum Prozess mit dazu. Der Unterschied zum instrumentalen Üben ist, man spielt eine Tonleiter am Klavier, keine Ahnung, nimmt den falschen Fingersatz und kann ihn sofort korrigieren, idealerweise. Der Prozess der Korrektur ist beim Schreiben ein anderer, weil man denkt sich das zu Hause im stillen Kämmerlein aus, bringt das dann zum Orchester und dann merkt man erst vor Ort beim Orchester, okay, das war der Fehler, das war der falsche Fingersatz. Das heißt, der Prozess ist ein längerer, braucht dann vielleicht nicht mehr Geduld, aber auf eine andere Art und Weise Geduld, weil der Zyklus, wie gesagt, ein längerer ist.
Mhm. Und wann weißt du, dass ein Arrangement fertig ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile vertraue ich da wieder viel mehr auf meinen Bauch. Als auch schon.
Ja, ich finde es ganz interessant, du hast vorher auf diese Entweder-Oder-Frage weglassen oder hinzufügen, ja auch weglassen gesagt. Mhm. Also ist das sowas, wenn du merkst, okay, ich könnte was hinzufügen noch und dann wäre das Arrangement noch größer vielleicht, also noch mehr Stimmen zum Beispiel, aber ich kann nichts mehr weglassen, um meiner Idee gerecht zu werden. Ist das so vielleicht in die Richtung, wo du dann denkst, wenn du gegen Ende von so einem Prozess gehst?
Also weglassen deshalb auch, weil... Also wenn man jetzt ganz reduziert denkt, die Stille auch zur Musik gehört. Wenn es keine Stille gäbe, wäre die Musik nicht so bedeutungsvoll, wie sie ist. Und weglassen auch deshalb, weil, wie gesagt, wir sitzen im stillen Kämmerlein, haben ich heutzutage nicht mehr, aber in der Regel viel zu viel Zeit, um an einem Arrangement zu schreiben. Und tatsächlich manchmal kommt man in die Versuchung, weil man ja auch seine Arbeit machen möchte, diese leeren Takte in der Partitur mit Noten zu füllen. Aber die Arbeit, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Arbeit besteht nicht darin, die Partitur mit Noten zu füllen, sondern die Arbeit besteht darin, sich bei jedem Takt für oder gegen eine Note in diesem Takt zu entscheiden. Also die Entscheidung ist, füge ich was hinzu oder nicht. Und wenn ich die Entscheidung treffe, nein, ich füge nichts hinzu, habe ich meine Arbeit auch gemacht. Also da ist dann vielleicht manchmal auch das Ego im Weg oder dieses, aber ich möchte zeigen, dass ich mich bemüht habe, da Arbeit hineingesteckt habe. Und dann verliert man manchmal tatsächlich das Wesentliche aus den Augen. Und das Wesentliche ist, dem Stück Musik dienlich zu werden. Und beim Orchestrieren, beim Arrangieren kümmern wir uns ja häufig auch um Formabläufe. Wo ist der Höhepunkt? Wie helfe ich dem Orchester, dem Stück Musik, diesen Höhepunkt zu erreichen? Wie muss ich dosieren? Wann kommen Spieler hinzu? Wann kommen Klangfarben hinzu? Damit ich diesen Höhepunkt nicht zu früh erreiche, damit ich mein Pulver nicht verschieße. So, das sind alles Überlegungen, bei denen man natürlich Noten hinzufügt, aber das Nicht-Hinzufügen ist mindestens genauso wichtig wie das Hinzufügen von Noten an den richtigen Stellen.
Und also ich würde mir vorstellen, zumindest geht das mir ganz oft so, wenn man das macht, und das hast du gerade auch vorher so schön beschrieben, man könnte ja immer noch was machen, man möchte ja auch zeigen, dass man was gemacht hat, fleißig war quasi. Das ist ja in unserem Beruf anders als... Weiß ich nicht, ein Handwerker zum Beispiel, das finde ich da immer sehr faszinierend, der sieht am Ende seines Tages, ja, das Stück Holz habe ich bearbeitet, das ist ein fertiges Produkt gewesen, und kann das anfassen, sieht das und kann sich daran erfreuen. Bei einem Stück, vor allem auch am Laptop, Computer, wenn du so sagst, du schreibst am Computer, es ist ja nicht greifbar und auch immer irgendwie noch, man könnte noch und weglassen. Also was muss passieren auch für dich, damit du auch nach so einem Tag, den ich mir auch anstrengend auf eine Art und Weise sehr vorstelle, sagst, okay, das war ein guter Schreibtag und kannst bewusst in dein Zimmer neben dran gehen, dein Handy aus der Box holen und sagen, okay, Feierabend für heute, ich fahre nach Hause.
Das ist mittlerweile tatsächlich ein Bauchgefühl. Aber um es vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen, ein guter Arbeitstag, was das Schreiben angeht, war dann ein guter Arbeitstag, wenn ich die Idee des Musikstücks verstanden habe und das zu dem Musikstück in der Orchestrierung, im Arrangement ausgedrückt habe, von dem ich glaube, es ist es wert, gesagt zu werden. Mhm. Bisschen poetisch ausgedrückt vielleicht. Und dann ist es aber, glaube ich, auch wichtig anzumerken, dass auch wenn es mittlerweile Tage gibt, wo ich ein Arrangement in einem Tag schreibe, was ich versuche zu vermeiden, weil es ist eigentlich schön, da nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Tatsächlich vielleicht auch manchmal den Prozess des Kennenlernens eines Stückes an einem Tag zu machen, dann drüber zu schlafen und am nächsten Tag überhaupt erst an den kreativen Prozess zu gehen. Weil, naja, wir wissen alle mittlerweile, dass man nachts Dinge verarbeitet und dass das Unterbewusstsein sehr, sehr mächtig und einflussreich ist. Und mir geht es tatsächlich so, häufig sogar, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich das Musikstück verstanden, ich muss es heute nicht abgeben, ich fange morgen mit dem kreativen Teil, mit dem Schreiben eigentlich an. Und nach dem ersten Tag habe ich keine Ahnung, wie die Orchestrierung, wie das Arrangement eigentlich aussehen muss oder soll oder was ich damit machen möchte. Und meistens irgendwie merke ich dann tatsächlich schon in der Nacht oder manchmal so morgens, kurz bevor der Wecker klingelt, dass es tatsächlich in meinem Kopf schon arbeitet. Und es ist schon einige Male vorgekommen, es passiert dann fast wie von Zauberhand. Also deshalb bin ich großer Fan der Intuition und des Unterbewusstseins, dass das Arrangement häufig schon fertig in meinem Kopf dann geschrieben ist. Aha. Was ich da auch interessant finde, es gibt auch natürlich bei uns allen so dieses Gespenst Schreibblockade oder so. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass es sowas wie eine Schreibblockade eigentlich nicht gibt, beziehungsweise ich muss vielleicht anders sagen. Ich bin der Meinung, dass Kreativität, so wie wir sie suchen, neue Ideen überhaupt was zu Papier zu bringen, eigentlich im Überfluss vorhanden ist. Mhm. Die Frage ist einfach nur, können wir auf diese Quelle zugreifen oder nicht? Und um das mal ganz, handfest zu beschreiben, ich glaube, eine Schreibblockade entsteht dann, wenn zwei Phasen des Schreibens zusammentreffen, die eigentlich nicht zusammentreffen dürfen. Und das ist die erste Phase, wo es eigentlich erstmal darum geht, Ideen zu sammeln. Und zwar völlig wertfrei. Jede Idee ist es wert, erstmal aufs Papier gebracht zu werden. Und das ist der entscheidende Punkt, ohne diese Idee zu bewerten. Mhm. Und dann in einem zweiten Schritt, ganz wichtig, getrennt vom ersten Schritt oder von der ersten Phase, wie man auch das beschreiben möchte, kommt die Auswertung dieser Ideen. Und das bringt folgende Vorteile mit sich. Erstens, ich habe schon ein Blatt vollgeschrieben mit Ideen. Also ich starre nicht auf dieses leere Blatt und denke, um Gottes Willen, ich muss dieses Blatt füllen. Ich wähle einfach aus. Vielleicht sind 90%, 95% der Ideen so, dass ich denke, nee, die verwerfe ich wieder. Aber mit den verbleibenden 5% kann ich was anfangen. Und dann fange ich aus diesen Ideen weitere Dinge zu entwickeln und Sachen zu erarbeiten. Und deshalb diese beiden Phasen zu trennen, das ist manchmal sehr, sehr wertvoll. Und auch tatsächlich, da hilft diese Nacht dazwischen, kann dann auch noch eine Nacht dazwischen liegen. Manchmal lerne ich zuerst ein Stück kennen, am zweiten Tag sammle ich meine Ideen und am dritten Tag fängt es dann wirklich an, dass ich versuche, die Ideen
zu sortieren, auszusortieren und dann wirklich zu Papier zu bringen. Aber der Schritt ist der, dass man ganz bewusst sagt, Ideen sammeln, alles ist möglich. Mhm. Es gibt diese schöne Dokumentation über die Beatles, ich glaube von Peter Jackson, von dreimal zwei Stunden, sehr, sehr lange. Und ich glaube, es geht um die Aufnahme des Get Back-Albums. Okay. Da gibt es eine schöne Szene im Studio. Und irgendeiner der Beatles hat die Idee, dass der nächste Take, den sie gerade dabei sind aufzunehmen, dass die alle ihre Zähne zusammenbeißen und so singen, während sie ihre Zähne zusammenbeißen. Und wir würden natürlich alle sagen, ja komm, also dieser Take kommt ja sowieso niemals auf irgendein Album. Aber die ziehen das knallhart durch, singen einen kompletten Take mit zusammengebissenen Zähnen. Und die Botschaft daraus ist für mich, jede Idee ist es erstmal wert, ausprobiert zu werden. Mhm. Ob sie dann funktioniert oder nicht, kommt im zweiten Schritt. Mhm. Die Bewertung dieser Idee. Aber erstmal wird ausprobiert und erstmal ist es jede Idee wert, ausprobiert zu werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die kreative Arbeit ganz wichtig, sonst können auch keine neuen Ideen entstehen. Das muss erst ausprobiert werden. Und wir sind häufig schnell dabei, irgendwie was abzutun und was zu verwerfen. Und dann kommt man in so eine Spirale. Ich habe eine Idee, ach nee, die ist nichts. Habe eine zweite Idee, ach nee, die ist nichts. Und dann wird man ganz schnell frustriert und hat dann deshalb keine Ideen mehr. Und das ist dann, glaube ich, das, was dann so Schreibblockaden oder Writer's Block oder solche Dinge auslöst, weil zu viele Ideen sofort verworfen werden und dann am Schluss hat man kein Ergebnis auf dem Blatt Papier stehen.
Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben auf jeden Fall. Ja. Also das erkenne ich auch genauso. Wie weit gehen denn deine Ideen dann? Weil, also ich habe mir gerade vorhin vorgestellt, wahrscheinlich wirst du ja nicht grundverschiedene Ideen von einer Arrangement-Idee verfolgen und dann für eine Komposition zwei Arrangements erstmal ideenhaft schreiben. Also was ist zum Beispiel so eine Idee und wie weit spinnst du die dann fort in diesem Sammelprozess?
Das kommt ein bisschen auf die Aufgabenstellung an. Und das ist auch von Projekt zu Projekt und von Künstler zu Künstler sehr, sehr unterschiedlich und kann auch innerhalb des Projekts ganz, ganz unterschiedlich sein. Es kann durchaus zum Beispiel auch helfen, wenn man nicht alle Optionen zur Verfügung hat. Also so die Beschränkung. Wenn man genaue Vorgaben hat, dann weiß ich schon, okay, da geht's lang. Dann, klar, ist die Ideenfülle vielleicht ein bisschen kleiner. Ich weiß, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Ich weiß auch, was der Künstler oder die Künstlerin erwartet. Aber dann gibt's auch immer wieder, also das beste Beispiel zum Beispiel, wir haben heute ein Intro von mir geprobt, das ich komponiert habe für ein Stück von Corey. Corys Stück heißt Meditation und fängt mit so einem ganz ruhigen Gitarrenintro an. Und er wollte dazu ein Vorspiel, ein Orchestervorspiel haben. Und ich habe das Prelude to Meditation genannt. Und die Idee dahinter war, Corys Stück wirklich kann man mit so einer Meditation in Verbindung bringen, die absolute Ruhe, die man da erreicht hat. Und ich wollte mit diesem Intro, mit diesem Vorspiel zu diesem Stück aufzeigen, den Bewusstseinszustand oder den Status, in dem man ist, bevor man vielleicht so eine Meditation nötig hat. Also Unruhe und man weiß manchmal nicht so, wohin damit. Und das habe ich versucht, in Musik zu übersetzen. Sehr, sehr chromatisch. Es braucht sehr, sehr lange, bis sich so eine Kerntonart überhaupt entwickelt. Und da hat er mir zum Beispiel freie Hand gelassen und da konnte ich mein eigenes Konzept entwickeln und habe ein bisschen geforscht. Ich habe ein paar Sachen von Ravel und Debussy angehört, einfach um harmonisch noch auf andere Ideen wiederzukommen. Ich habe mir auch einige Arrangements von Claire Fischer, dem Pianisten und Arrangeur, angehört, um einfach so ein bisschen noch eine andere Klangvorstellung wieder präsent zu haben. Also da habe ich in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen geforscht und versucht, mir Ideen aus verschiedenen Welten zu holen. Es kommt auch immer wieder vor, gerade ein anderes Projekt beendet, wo ein Intro erwartet wurde, wo das Orchester mal ein bisschen ungewöhnlichere Klangfarben hat. Das ist auch ein Pop-Projekt, aber wo das Orchester mal Platz kriegt und das ist jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen Minimal Music geworden, bisschen Terry Riley und Steve Reich habe ich mir da an Inspiration geholt. Das gibt's auch immer wieder. Und es ist sehr unterschiedlich und auch da wirklich sehr, sehr vielfältig und geht von einer sehr, sehr genauen Vorstellung, Klangvorstellung, stilistischen Vorstellung, die ich bedienen muss, die erwartet wird, bis hin zu sehr freien Dingen, ja.
Und würdest du sagen, dass sich die Art und Weise, wie du heute arbeitest, unterscheidet von der jetzt von vor 10 Jahren beispielsweise? Also gab es da so eine Evolution oder hast du diese, du hast das vorher so schön Selbstfürsorger genannt, das zu wissen, dass so ein Prozess reifen kann, Nacht drüber schlafen, dass man diesen Prozess trennen kann und Ideen sammelt, ohne sie zu bewerten erstmal. Also sind das alles Erkenntnisse, die du gewonnen hast, weil du es mal auch irgendwann anders gemacht hast und dir dabei aufgefallen ist, ah, okay, so wie es aktuell gerade mache, funktioniert es nicht und aus der Not hast müssen ändern oder hast du diese Draufsicht, diese Metaebene immer schon auf deinen Schreibprozess haben können?
Nein, die hatte ich nicht von Anfang an. Das war tatsächlich eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich ganz zu Anfang, also ich spreche jetzt nicht von Studientagen, wo man dann ein Semester lang Zeit hat, um ein Arrangement zu schreiben, sondern wirklich die ersten Aufträge von Orchestern mit einer richtigen Deadline auch hatte, die dann nicht das Semesterende war, sondern das war dann, gut, das waren vielleicht auch 3 Wochen, das habe ich heutzutage auch nicht mehr. Und ich weiß noch genau, dass ich mir gegen Ende immer Stress gemacht habe und dass ich immer so diese Angst hatte, es war wie so eine Art Albtraum dann manchmal auch, dass das Orchester da sitzt, vor einem leeren Notenpult und quasi den Kopf schüttelt, weil es der Jochen nicht hingekriegt hat, ihnen rechtzeitig ihren Notenzettel aufs Notenpult zu legen. Das war immer so eine Angst. Ich bin auch einer der Typen, die gegen Ende eines Prozesses kreativer werden oder um es anders auszudrücken, ich brauche so ein bisschen den Druck einer Deadline. Und habe mittlerweile auch gelernt, dass es auch unter uns Künstlern eine Persönlichkeitsstruktur ist, dass wir gegen Ende die Lösungen finden. Also ich muss gerade überlegen, ich glaube, gibt es nicht diesen divergenten und den konvergenten Persönlichkeitstyp.
Ja, das kenne ich nicht.
Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der konvergente Persönlichkeitstyp ist quasi, will jetzt nicht gemein sein, ist der Finanzbeamte, der Formulare ausfüllt. Nichts gegen Finanzbeamte, aber einfach eine sehr strukturierte Tätigkeit. Man fängt bei A an, seine Sachen abzuarbeiten und man hört bei Z auf und hat quasi seinen Lösungskoffer schon parat. Und dann gibt es den divergenten Persönlichkeitstyp, das sind wohl ganz häufig Künstler, die am Anfang eines Prozesses noch gar keine Tools parat haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber natürlich haben wir unsere Tools, aber wo es darum geht, eine Idee neu zu entwickeln. Wir haben keine Vorschriften nach Paragraph 1, machen wir das Voicing und nach Paragraph 2 kommt Dynamik oder so, sondern wo quasi im Prozess was Neues entsteht. Der Finanzbeamte kann das natürlich nicht machen, der hat seine Vorgaben. Und da habe ich gemerkt, dass eine Deadline mir hilft, um tatsächlich gegen Ende produktiver zu werden, auch tatsächlich kreativer zu werden, Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was ich lernen musste, ich musste darauf vertrauen, dass mir dann schon auch was einfällt. Weil wenn man dann in Stress kommt und dann denkt, jetzt geht mir die Zeit aus, ist meistens knapp am Schluss, aber es hat noch immer gereicht. Also meine Angst, die ich hatte, dass das Orchester kein Notenmaterial von mir hatte, die wurde noch nie bestätigt. Die hatten immer Notenmaterial. Ja, genau. Die hatten immer Notenmaterial, es ist immer rechtzeitig fertig geworden und das hat, glaube ich, mit Vertrauen zu tun, in die eigenen Fähigkeiten, in die kreativen Fähigkeiten und was ich vorhin erwähnt habe, in die Tatsache, dass einem diese kreative, schöpferische Quelle, was auch immer das sein mag, einem immer zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen ausmacht, Kreativität und die Fähigkeit, immer wieder Lösungen auf Probleme zu finden, die sich uns stellen, wenn wir es wollen.
Also ich finde mal das Bild ganz schön, so eine Goldgräberstimmung, so ein Entdeckergeist, den man so hat, nicht so wirklich zu wissen, so Robinson Crusoe-mäßig.
Ja, genau. Ja, richtig. Ja,
also nicht zu wissen, was passiert, aber mal drauf loszugehen und
genau.
Wird sich schon gut ausgehen.
Genau, so ein bisschen wie Kolumbus, falle ich am Ende von der Erdscheibe runter oder nicht, genau.
Ja, finde ich schön. Jetzt könnte man natürlich auch die Liste aufzählen an Leuten, mit denen du schon zusammen gearbeitet hast. Das lasse ich die Leute später lesen. Aber ich finde es viel spannender zu erfahren, weil das sind ja wirklich krasse Namen inzwischen schon gewesen. Also unter anderem Quincy Jones und so. Sind das auch so Fragen, die man unter Kollegen austauschen, wo du auch so Begegnungen und Zusammenarbeiten viel mitnimmst und lernst?
Ja, absolut. Also sowieso von jemandem wie Quincy Jones lernt man wahnsinnig viel. Sowieso, glaube ich, lernt man aus jeder Begegnung. Aus jeder Begegnung, die wir machen, ob das jetzt privat oder beruflich ist. Beruflich finde ich es spannend, weil so eine Kollaboration auch immer mit Vertrauen zu tun hat. Wir nehmen ein Stück Musik von einem Künstler, der uns manchmal noch gar nicht kennt als Arrangeur und wir drehen diese Komposition, das Baby eines Künstlers, einer Künstlerin durch den Fleischwolf und machen unsere eigenes draus, überspitzt gesagt. Und also das hat schon mit Vertrauen zu tun, mit Sensibilität und das hat damit zu tun, auch Interesse am anderen zu zeigen, sich gegenseitig kennenzulernen, sich vertrauen zu lernen, das zu respektieren, was jede Seite mitbringt. Und in dieser Hinsicht ist jede Begegnung bei jedem Projekt aufs Neue spannend und erfrischend. Manchmal geht es auch nach hinten los. Oder man merkt, dass man sich nicht so gut verträgt. Das passiert auch. Und dann gilt es einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden und so professionell, wie es irgendwie geht, das Projekt zu Ende zu bringen. Das sind dann die Projekte, die häufig nicht nochmal stattfinden. Nicht nur, es gibt auch ganz andere Gründe, warum es ein Projekt nur einmal gibt. Aber das sind schon auch Herausforderungen, die sich einem stellen und auch da wieder in der Situation dann die bestmögliche Lösung zu finden. Aber das ist wirklich auch das, was ich am spannendsten finde, mit anderen kreativen Köpfen in Verbindung zu treten und ja, von denen auch wirklich immer wieder aufs Neue zu lernen. Das ist ja sowieso an unserem Beruf das Tolle, dass man nie ausgelernt hat. Und es gibt immer Dinge zu entdecken. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, an die Sache heranzugehen. Da hat jeder seinen eigenen Prozess und das ist ein wahnsinnig reichhaltiger Erfahrungsschatz, der sich da einem auftut. Und auch da, man muss nur die Ohren und Augen aufmachen und offen sein.
Ja, also finde ich schön, dass du das auch selber so beschreibst gerade, weil ich finde diese Neugierde, die merkt man dir in so vielen Bereichen auch im Gespräch ist ja auch an, dass du da so eine Offenheit den Dingen gegenüber hast und dieses Wertfreie, was glaube ich so, ich habe lustigerweise jetzt auf der Autofahrt hierher ein Podcast-Gespräch gehabt mit Matze Hielscher, das ist dieser Hotel Matze Host, der war zu Gast gewesen in Sternstunde Philosophie, Zimmer 42,
beim SRF,
genau, SRF in der Schweiz, genau. Und der hat was Schönes gesagt, ich habe den Namen leider, diesen Fachterminus ist nicht parat aktuell, aber der hat was gesagt, dass man ja oft das in Gesprächen hat, dass man die Antwort des Gegenübers schon antizipiert und quasi die Frage stellt und mit der Antwort schon rechnet, beziehungsweise dem Gegenüber unterstellt, er antwortet auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn er sich ertappt, bei sowas geht er ganz bewusst darauf ein und versucht es quasi so wertfrei wie möglich für sich zu formulieren und dem Gegenüber zu gestatten, sein eigenes Bild zu verwerfen. Also quasi das Bild, was er über den Gast oder die Person, mit der er spricht, hat, zu revidieren oder dass es anders ausgehen kann. Und ich finde diese Neutralität oder diese Wertfreiheit, die lässt sich auf alles übertragen. Das muss ja gar nicht ein Gespräch sein. Das kann ja auch ein Stück Musik sein. Das kann ein neues Hobby sein. Das alles Mögliche. Und da offen zu bleiben und nicht zu sagen, naja, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre das immer genau so gemacht. Ich werde es die nächsten 10 Jahre auch noch so machen. Und da sind für sich so ein Deckergeist hier, dieses Kolumbus-Ding einfach für sich zu behalten, das finde ich sehr schön. Und das finde ich bei dir sehr, das merkt man dir an, dass du das wirklich sowieso in dir trägst und das so auch sehr verkörperst in dem, was du erzählst und wie deine Musik auch klingt, dass das so diesen Farbenreichtum, diese Neugierde auch wirklich zeigt, finde ich. Das finde ich sehr schön, irgendwie zu erleben gerade einfach.
Das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, offen zu sein. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, auch wieder in Bezug auf das Arrangieren. Es gibt, wie gesagt, 1 Million Möglichkeiten, wie man dieses Arrangement jetzt zum Beispiel schreibt. Und ich überlege mir dann auch immer ganz genau, was möchte ich genau? Man überlegt sich eine Struktur, einen Aufbau, Voicings für die Streicher, also wer spielt wann welche Note und hat da einen Plan und dann zeigt man das einem Künstler, einer Künstlerin und die haben dann eine völlig andere Idee. Und ganz klar, erstmal fühlt man sich so ein bisschen gekränkt, wenn man denkt, ja, ich habe da jetzt so viel Arbeit reingesteckt, also warum... Und das dann anzuerkennen, dass jemand eine andere Vorstellung hat und dass diese Vorstellung, nur weil ich jetzt 2 Stunden Arbeit da reingesteckt habe, nicht weniger wert ist als meine Vorstellung, das muss man anerkennen. Und letzten Endes sind wir auch manchmal einfach Dienstleister. Also wir werden beauftragt, weil wir für Orchester schreiben können und nicht jeder. Aber da dann eben offen zu sein, das Ego beiseite zu lassen und zu sagen, okay, du hast eine andere Vorstellung, gut, dann arbeiten wir mit dieser Idee. Und auch da wieder drauf zu vertrauen, dass ich auch mit dieser Vorstellung, die vielleicht anders ist als meine erste Idee, zweite Idee oder meine generelle Vorstellung, dass ich daraus Lösungen finden kann. Und dass es auch nicht darum geht, meine Vorstellung ist besser als deine. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, das Publikum kriegt das Endergebnis zu sehen und zu hören. Nicht die erste Version, nicht die Version, von der ich dachte, ich hätte wahnsinnig geniales Zeug geschrieben, sondern hoffentlich die Version, die am Schluss am stimmigsten ist. Und auch wichtig zu betonen, finde ich immer, das ist Teamwork. Das ist eine Teamarbeit, eine Arbeit im Team mit vielen verschiedenen Menschen, mit vielen verschiedenen Zahnrädchen, die alle ihre Rolle spielen. Und auch wenn ich im stillen Kämmerlein mein Arrangement schreibe, was bringt mir das, wenn ich nicht ein Team habe, die bereit sind, das umzusetzen und das zum Klingen zu bringen. Und jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seinen Platz, um seine Klangfarbe, wir haben jetzt viel von Klangfarben gesprochen, die ich aufs Papier bringe. Aber letzten Endes die Umsetzung dieser Klangfarbe und dann wiederum jede persönliche Klangfarbe jedes einzelnen Musikers, jeder einzelnen Musikerin spielt ja auch eine Rolle.
Ja.
Und eine sehr entscheidende eigentlich, weil meine Partitur, ich kann den Computer, ich kann da Play drücken und dann wird mir so eine Plastikversion meines Arrangements gespielt, aber richtig zum Leben erweckt wird das eigentlich erst durch andere Menschen, andere Musiker. Und das passiert alles nur im Team. Und da kann ich nicht mein Ego voranstellen. Das ist kontraproduktiv und da würde mich schon längst auch niemand mehr anrufen. Das ist aber auch nicht mein Bestreben, sondern ich habe wirklich dann auch Interesse, das mit anderen Menschen gemeinsam aufzuführen und umzusetzen und im wahrsten Sinne des Wortes zum Klingen zu bringen.
Das finde ich ganz schön. Da schließt sich der Kreis zum Anfang und zu was du am Mittag in der Pause gesagt hast, dass du durch die 11 Jahre, die jetzt schon hier bist, ja inzwischen weißt, wie das Orchester klingt und auch für die Menschen hier schreibst. Also dieses Kennenlernen ist ja da in beide Richtungen. Also für dich einmal, aber auch in das Orchester, für das, was du schreibst, in die Klangfarben, die hier möglich sind, in die musikalische Ausgestaltung der Leute, die hier mitspielen und das Werk quasi zum Klingen bringen, wie du gerade so schön gesagt hast, ne?
Genau, also je besser man sich kennt, die guten wie die schlechten Seiten, desto einfacher ist das letzten Endes auch im Umgang. Ich versuche natürlich für die Stärken des Orchesters zu schreiben. Manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da auch gleichzeitig die Offenheit trotzdem behält. Vielleicht auch manchmal, obwohl man die Musiker und Musikerinnen gut kennt, die vielleicht das ein oder andere Mal auch herauszufordern, vielleicht sich selbst auch herauszufordern. Aber klar, wenn man sich lange kennt, wird es in der Regel einfacher.
Ja, von. Wir könnten noch Stunden reden, es macht ultra Spaß mit dir zu reden, aber ja, vielleicht mit Blick auf die Uhr habe ich noch eine Frage, die das ganz schön abschließt, glaube ich, bevor wir zum Ende kommen. Das ist keine Frage von mir, das ist die Frage von meinem letzten Gast, dem Thorsten Haas.
Welches Gefühl, vielleicht besonders am Anfang, hat dir Musik gegeben, sodass du immer wieder zu ihr zurückgekommen bist?
Das ist eine sehr schöne Frage. Vielleicht kann ich es so beantworten, dass Musik immer und überall schon meine Heimat war. Das war lange Zeit das Klavier. Überall, wo ich ein Klavier gesehen habe, wo ich ein Klavier spielen konnte, habe ich mich zu Hause gefühlt und habe mich mit mir im Reinen gefühlt, gut aufgehoben gefühlt. Und Musik, ob sie jetzt wirklich zum Klingen gebracht wird über ein Instrument oder die Stimme, hat man immer bei sich, im Kopf, im inneren Ohr. Und deshalb fühlt sich die Musik auch immer wie ein Teil von mir an. Und ich glaube, am besten kann ich die Frage beantworten, indem ich sage, Musik ist für mich Heimat. Und unabhängig wirklich vom Ort, weil sie immer bei mir ist.
Das finde ich ein schönes Bild auf jeden Fall. Ich habe zum Abschluss 2 Fragen, die ich mal all meinen Gästen stelle, die ich auch dir gern zum Schluss stellen möchte. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Es gibt viele Dinge, die ich nicht gut kann.
Das dachte ich mir. Also ich dachte, das ist so wahrscheinlich, dass viele sagen, das soll jetzt nicht, das kann man auch falsch verstehen.
Also da ich ja jetzt wirklich auch schon seit einigen Jahren ausschließlich selbstständig bin, übe ich gerade, mir meine Pausen auch länger im Voraus besser einzuplanen. Mir zuliebe, auch meiner Frau zuliebe. Und einfach auch da, das kennt auch jeder Selbstständige, darauf zu vertrauen, dass man sich die Pausen nehmen darf, nehmen muss. Auch im Sinne einer Selbstfürsorge. Und auch darauf vertrauen kann, dass auch nach so einer Pause immer noch das Telefon klingelt und der nächste Auftrag kommt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Zum Abschluss, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudierenden ich noch mitgeben, wenn du von aus heutiger Perspektive darauf zurückguckst?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Mehr üben bedeutet nicht unbedingt besser üben.
Der Podcast heißt Wie übt eigentlich? Das sollten wir genauso stehen lassen.
Ja, genau. Ja,
Punkt.
Punkt. Punkt.
Jochen, vielen, vielen lieben Dank. Das hat richtig großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch herzlichen Dank für die Einladung, Patrick.
Mehr üben heißt nicht unbedingt besser üben. Was für ein wunderbares Ende für die erste Folge der 4. Staffel Wie übt eigentlich? Da viele von euch sich am Ende einer jeden Folge eine kleine Zusammenfassung gewünscht haben, möchte ich heute damit direkt starten. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder mehr darauf achten, kreative Arbeiten direkt an den Beginn eines Tages zu legen. Vor allem aber auch darauf, dass alle Ideen es erstmal wert sind, aufgeschrieben zu werden. Das, finde ich, kann man auch wunderbar aufs Üben übertragen. Denn es ist genau diese Neugierde, die uns hilft, auf dem Instrument Fortschritte zu machen. Tatsächlich schreibe ich mir auch aus diesem Grund in meinem Übetagebuch immer neue Methoden auf, wenn ich welche aufschnappe oder ausprobiere. Und für das nächste lange Wochenende habe ich mir sogar wieder vorgenommen, ein Stück abseits der Trompete zu transkribieren. Vielen Dank, Jochen, für diesen tollen Tipp. Übrigens schreibe ich zu jeder Folge immer eine kleine Zusammenfassung und verschicke sie als Newsletter-E-Mail. Dort findest du nicht nur die Tipps meines Gastes, sondern auch seine Musikempfehlungen oder andere Inhalte, über die wir gesprochen haben. Das Ganze ist natürlich kostenlos und den Link zum Anmelden findest du in den Shownotes. Mein Name ist Patrick Hinzberger und ich freue mich, wenn wir uns hier jeden zweiten Montag hören und gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder eine Rezension. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und von den Podcast-Algorithmen dieser Welt noch ein kleines Stück besser gerankt werden. Vielen lieben Dank dafür. Ciao und bis in 2 Wochen, euer Patrick.